Ich weiß nicht, ob ihr folgende Situation kennt. Da habt ihr etwas im Kopf, einen Gedanken, der inspiriert euch. Dann rutscht der Gedanke ins Herz und sagt, wow, gutes Thema. Oder ein gutes Thema oder ein guter Brief, ein guter Gruß, den ich jemand weitergeben kann. Und auf einmal stellst du fest, oh, das ist alles so holprig. Das läuft nicht so rund, wie es vom Kopf ins Herz gegangen ist. Und so geht es mir heute bei dieser Predigt. Deswegen heiße ich euch willkommen zu dieser Holper-Stolper-Predigt. So formuliere ich sie da an dieser Stelle einfach mal. Also beginnen möchte ich mit dem Chaos in der Welt. Wir haben heute einen Segnungsgottesdienst. Wir dürfen es erwarten, dass Gott uns segnet. Segnet heißt, er spricht etwas Gutes über unser Leben aus. Er setzt etwas Gutes in unserem Herzen frei. Und wir sagen am Ende, wow. Und das unabhängig von den äußeren Umständen. Das, was wir so momentan wahrnehmen, ist ja vielfach nicht erfreulich. Ich hatte ja gehofft, dass es bei den Friedensverhandlungen ein bisschen mehr rauskommt. Aber wieder einmal enttäuscht. Meinen Verwalter bei der Bank habe ich gesagt, ja, ist es Sinn, irgendwas zu verkaufen bei der Situation? Sagt, nein, halten. Ich sage, ja, ich rechne mit Frieden und dann sieht es gut aus. Ich bete auch dafür. Seine Antwort, dem Gebet schließt er sich an. Gebet ist Beginn von Segensspuren zu hinterlassen. Einfluss zu nehmen auf eine Situation, auf ein Weltgeschehen, nur weil ich etwas ausspreche. Im Vertrauen, dass Gott es erhört. Also ob es jetzt Naturkatastrophen sind, so das Bild von dem Vulkanausbruch oder der Klimakatastrophe, Kriege, Tod, Gewalt, alles das hat Potenzial in uns, dass wir den Segen Gottes gar nicht weitergeben wollen oder für uns persönlich nicht empfangen, weil wir mittendrin stehen oder hin und her gerissen sind und uns das ohnmächtig sein lässt. Auf der anderen Seite hören wir vielleicht von Situationen, die wir nicht begreifen, nicht verstehen, wo wir nur sagen, wow, sowas gibt es auch. Das ist auch eine Realität. Da wird durch ein Gebet ein Mensch heil. Von jetzt auf sofort. Und wir stehen da, kann das wirklich sein? Habe ich bisher noch nie so erlebt. Jemand anders hat ein sehr destruktives Denken und das entsprechende Verhalten an den Tag. Und du betest für ihn und segnest ihn. Und auf einmal bekommt er sein Leben auf die Reihe, ist frei von Ängsten oder von irgendetwas, was er vielleicht über Generationen schon nachverfolgen kann. Das gibt es schon lange in meiner Familie. Und dann stehen wir nur staunend davor und sagen, das ist also auch eine Realität. Es gibt das Chaos, das wollen wir nicht ignorieren, aber es gibt auch die Gegenseite, dass Gott eingreift und etwas verwandelt und etwas erneuert und in dem Sinne Segen in dir, in uns freisetzt. Unbegreiflich. Geflasht wie Kermit der Frosch, den fand ich halt einfach gut an der Stelle, um zu sagen, wow Gott, ich staune darüber, dass du mich gebrauchst. Ich staune darüber, da habe ich ein Gebet gesprochen und das erlebe ich, höre ich jetzt, du hast es erhört. Ich bin davon überzeugt, dass Gebete, die meine Eltern gesprochen haben, die nicht mehr leben, bis heute ihre ganze Wirkkraft entfalten und manches sich erst jetzt erfüllt und sie es nie gesehen haben. Und ich sage einfach nur, danke, dass es das auch gibt. Kennst du auch solche Menschen, von denen du innerlich denkst und vielleicht es manchmal aussprichst, fast wie einen Fluch, bei dem ist Hopfen und Malz verloren? Da ändert sich gar nichts mehr. Das ist so gravierend, so schlecht, was er bekommen hat an Prägung oder an erlernten Verhaltensmuster, an Missbrauch, dass er einfach sagen muss, das ist jetzt halt so, da tut sich nichts mehr viel. Und auf einmal erlebst du, ey, bei Gott ist es nicht vorprogrammiert, dass solch ein Leben ständig den Bach heruntergeht, sondern Gott hat die Möglichkeit, dass der Bach aufwärts läuft. Und etwas völlig Neues, Lebensqualität, kommt hinein in Menschen. Und dann frage ich mich, Ja, wenn das so unsere Realität ist, immer stärker unsere Realität ist, ich spreche von Gottes Reich mitten unter uns, seine Herrschaft, die darin besteht, dass es uns gut geht, seine Herrschaft, die darin besteht, dass Übernatürliches ganz natürlich unter uns ist und nicht mehr befremdend, nicht eine Ausnahme ist und das unmöglich absolut selbstverständlich wird, dann sage ich, Herr, davon darf es ein bisschen mehr sein. Habe ich nichts dagegen. Und ich hoffe, du gehörst mit dazu. Ich verstehe meine Predigt heute als Werbetrailer für den Gebetsteil, der auf uns wartet. Ich möchte uns dazu motivieren, damit zu rechnen, dass Gott dich ganz persönlich heute auf einen anderen Lebenslevel stellt. Und das wird vielleicht sogar so passieren, oder es wird langsam passieren, Schritt für Schritt, aber es wird etwas passieren. Erwarte es, dass Gott dich heute ganz persönlich berührt, segnet, aufrichtig, stärkt, etwas für dein Leben tut, wo du am Ende sagst, gut, dass ich da diesen Gottesdienst dabei war. Und ich sage euch noch was, andere werden es später sagen, gut, dass ihr diesen Gottesdienst hattet und ihr habt auch für mich gebetet, ich war nicht da, aber ich erlebe, wie Gott Gebet beantwortet. Natürlich stelle ich mir dann die Frage bei diesem Titel, in Gottes Segen ist alles gelegen, dann ist das doch so ein Satz, der auf der einen Seite vertraut ist, aber auf der anderen Seite, jetzt merkt der Holperstolper, wo ich sage, ah, das stimmt ja auch nicht. Oder? Also auch ich trage immer wieder mal Gedanken in mir, wo ich sage, na, alles ist an Gott gelegen. Auch in meiner heutigen Predigt widerspreche ich dem. Es hat auch was mit mir zu tun, mit meiner Entscheidung, mit meiner Herzenshaltung. Ich kann mich vor Gott verschließen, ich kann es blocken, ich kann einen Widerstand gegen so ein Segensgebet äußern. Manchmal sind es so ganz blöde Gedanken, ich gehe doch nicht nach vorne, können alle es sehen, dass ich Segen nötig habe. Also bleibe ich sitzen. Und vielleicht bleibst du dann auch auf den Segen sitzen und erhältst ihn nicht. Vielleicht. Es ist alles an Gott gelegen. Meint eigentlich nichts anderes wie, Gott ist es, der segnet. Wir lassen uns nur gebrauchen. Du lässt dich heute gebrauchen, um jemand anders zu segnen. Oh, wie was? Ich will doch nur bedient werden. Ich will nur konsumieren. Nein, wenn Gott so sagt, ey, geh mal zu dem da drüben hin und segne ihn. Merkt ihr, dann ist es an Gott alleine gelegen. Aber wenn du es nicht machst, ist meine Erfahrung, dass Gott da nicht sagt, dann nehme ich eben den Jörg. Weil er sagt, nein, ich habe dir vertraut und wenn du nicht gehst, bleibt diese Person leer aus. Versteht ihr so ein bisschen diesen Gedanken? Also wir haben immer eine Eigenverantwortung. Das soll uns aber keinen Druck machen, sondern sagen, ey, Gott gebraucht mich. Und in meiner ganzen Schwachheit verwandelt er etwas in seine Herrlichkeit, sodass sie sichtbar, erlebbar, spürbar wird. An Gottes Segen ist und bleibt alles gelegen. Und ich merke es, ich liebe es, deswegen die Bibel zu lesen. Ich brauche das. Ich lese diese Geschichten von den Wundertaten Gottes. Und mir macht es Mut, zu lesen, wie Gott Israel geleitet hat. Ich freue mich über die Wundertaten, die da geschehen sind, weil ich sage, Herr Gott, du hast dich nicht geändert. Du bist derselbe gestern, heute und alle Ewigkeit. Also so wie du Israel, so kannst du auch mir begegnen. Also ich brauche es, dass ich mein Vertrauen ein bisschen anfeuere, dass ich mir Mut mache, dass ich sage, Herr, du kannst. So oft habe ich es gesagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich und ich möchte es erneuern und für mich als ein persönliches Eigentum, als einen persönlichen Besitz wahrnehmen. Deswegen liebe ich diese alten Geschichte. Und ich liebe Zeugnisse, wo Menschen sagen, so habe ich Jesus Christus erlebt. Warum? Weil es mein Glauben, meine Liebe, meine Hoffnung stärkt und auf einen größeren freien Raum stellt. Deswegen freue ich mich über eure Zeugnisse nachher, die ich hören darf, die wir hören dürfen. Denken wir ein wenig über das Thema Segen nach. Also heute ist die Vorbereitungspredigt, was Segen erstmal allgemein bedeutet und was mit dem Segen zusammenhält. Bei der Taufe möchte ich dann sagen, was heißt es denn, dass ich mit Segen lebe? Also wenn der Segen in mir ist. Heute segnen wir so ein bisschen von außen, aber was bedeutet es, wenn ich mit dem Segen in meinem Alltag unterwegs bin? Also heute nur die Vorbereitungspredigt dann für den 31. Also in der Bibel werden 400 Mal wird von Segen oder Segnen gesprochen und 230 Mal von Fluch oder Verfluchen. Das sind die Gegensetzbare. Das ist sehr, sehr oft. Und das bedeutet, das hat ein Gewicht. Das ist bedeutend, dass wir gesegnet werden, aber wir können uns auch immer für die andere Seite entscheiden, dass wir zum Fluch werden. Es ist eben diese Spannungswelt, in welcher Welt ich leben möchte, auf welche Seite ich mich mehr stelle. Und es geht so rasend schnell. Ein Wort gesprochen kann ein Segen für jemanden sein. Ein anderes Wort gesprochen, Jakobusbrief, meine Zunge ist wie ein Feuer und es verbrennt jemanden, anstatt das Herz in Flammen zu setzen. Ihr versteht, weil so schnell liegen Segen und Fluch beieinander. Aber wenn es um Segen geht, deswegen habe ich hier mal so den versteckten Papst und die Christusstatue auf der Folie, dann sind die meisten Menschen schnell dabei. Sie wollen gesegnet werden. Segen ist gut, das haben sie verstanden. Also wenn der Papst seinen Segen spricht in Rom, dann kriegst du kaum Stehplatz. Alle sind dabei. Wenn er in Lateinamerika unterwegs ist, dann machen die Leute schon Tage, bauen die ihre Zelte auf. Sie wollen es dabei sein, wenn er seinen Segen spricht. Sie wollen Anteil daran haben. Und es ist nicht so, heute wollten wir eigentlich wieder Schüler segnen, wenn sie vor einem Wechsel stehen. Wir haben keine Schüler mehr. Also segnen wir alle. Put. So sind wir halt. Dann kommen alle mit ins Boot des Segens hinein. Also wir lieben es, zum Geburtstag ein Segensgruß, zu Hochzeiten, man möchte gesegnet werden. Und es kann sein, dass man sein ganzes Leben nicht mehr in die Kirche geht, aber am Hochzeitstag will man eine kirchliche Trauung haben. Und Gott ist so großzügig, dass er solche Menschen segnet. Wir sind es nicht immer. Wir sind es nicht immer. Wir haben dann unsere Bedenkenträger und wir kommen, was wir nachher sehen, vielleicht auch stark von der gesetzlichen Seite. Schauen wir mal. Aber erst einmal, es ist ein Bedürfnis danach, gesegnet zu werden. Psalm 67, die Verse 1 und 2. Das ist ein sehr erstaunliches Segensgebet, Segenslied, das aber im Grunde um ein Gebet ist. Und da finden wir folgende Aussage, Vers 1 und 2. Gott sei uns gnädig und segne uns. Da erlasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg, unter allen Nationen deine Hilfe. Den ersten Teil ist vielleicht euch bekannt, gell? Gott sei uns gnädig und segne uns, erlasse sein Angesicht leuchten über uns. Bei unserem Männergebet am Freitag schließen wir immer mit diesen Worten ab. Mit diesem Segensgebet. Es ist nur ein Teil des sogenannten aaronitischen Segens, der in diesem Psalm oder diesem Psalm eröffnet, aber gleich erweitert. Gott sei uns gnädig, es kommt auf ihn an. Er segne uns, er ist es, der segnet, nicht wir. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten, wir brauchen seine Gegenwart, seine Nähe. Das Ziel ist, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg, unter allen Nationen, also Nicht-Juden, deine Hilfe. Alle Menschen sollen heute davon gesegnet werden, dass wir gesegnet sind. Wow. Wir singen es manchmal in einem anderen Lied hier in dieser Gemeinde und der Ruf dieser Welt soll dein Lob sein. Taucht da auf in der Strophe. Das ist Psalm 67 entnommen. Alle Welt soll gesegnet werden, weil du gesegnet bist. Schauen wir uns das noch mal ein bisschen näher an, diese Verse. Also, Herr, lasse dein Angesicht über uns leuchten. Das ist also die Gegenwart Gottes. Sie soll sichtbar über uns sein, wie beim Volk Israel zur Nacht die Feuersäule da war und tags die Wolke. Jeder konnte sehen, die Herrlichkeit Gottes ist da. Wenn die Wolke sich auf das Heiligtum niedersenkte, auf die Stiftshütte, auf die Bundeslade, in das Zelt hinein, da war das ganze Zelt mit der Wolke erfüllt, aber alle von außen konnten sehen, der Herr ist über uns. Also ist es nichts anderes wie die Sprache oder das Gebet, Herr, sei gegenwärtig. Sei gegenwärtig jetzt mitten unter uns durch deinen guten Heiligen Geist. Wenn Gott nicht in meinem Leben gegenwärtig ist, woher sollte ich dann Gnade bekommen? Also Gnade finde ich in meinem Umfeld selten. Gnädig begegne ich mir manchmal selber nicht. Vielleicht sogar öfters, als mir lieb ist. Also wir brauchen die Gegenwart Gottes, um gesegnet zu werden. Deswegen lohnt es sich, über diesen Begriff Segen nachzudenken. Im Altgriechischen, das wissen einige von uns, bedeutet segnen etwas Gutes über jemanden aussprechen oder etwas Gutes sagen. Das ist so die griechische Form. Und wir kennen das schon, dass wir das sehr inflationär gebrauchen, sodass das Gute überhaupt keinen Wert mehr hat. Wir sagen hoffentlich, hast du es heute Morgen gesagt, guten Morgen. Ist ein Segen. Aber wenn du dieses gute Morgen nicht mit dem Vertrauen verbindest, dass es ein guter Morgen für die Person wird, der du es sagst, ist es wirkungslos. Eine Floskel. Inflationärer Gebrauch des Wortes gut. Das gibt es bei Gott nicht. Er spricht und es geschieht. Es verbraucht sich nicht, dieses Wort. Das andere ist, dass dann vom Lateinischen her, und jetzt merkt man so ein bisschen Kirchengeschichte, wie uns das prägt, gerade die katholische Kirche hat das sehr stark fokussiert. Sie nehmen den lateinischen Begriff. Macht ja auch Sinn, weil sie meistens lateinische Messen gehalten haben. Also nehmen sie nicht das griechische Wort gut über etwas aussprechen, sondern sagen Signare, ein Signatur, also ein Zeichen. Der Katholik glaubt dem Segen, den man nicht sieht, den man nur ausspricht, nicht so stark. Er braucht etwas vor Augen. Und so sehen wir in vielen Fachwerkhäusern immer eine Signatur, ein Bibelspruch, ein Segenswort in den Balken eingeritzt. Schön dekoriert, mit Gold noch ausgefüllt. Das kommt daher. Ob es dann tatsächlich in diesem Haus entfaltet, liegt daran, ob ich es mit Glauben verbinde oder nur als Dekoration sehe. Die Signatur in der katholischen Kirche, wissen wir, sie brauchen sehr viele Zeichen, viele, viele Bilder, weil die Zeichen sollen Vertrauen fördern. Und ganz so schlecht ist es gar nicht. Denn sind wir nicht ähnlich gestrickt? Herr, lass mich doch deine Güte sehen. Tu ein Zeichen deiner Güte an mir, ein Zeichen deiner Güte an mir. Ich möchte es doch sehen, also nicht nur hören, nicht nur das Wissen. Ich möchte es leben und erfahren. Und das hat immer etwas mit Sichtbarwerden zu tun. Also sind wir einfach so frei und sagen, unabhängig, ob es griechisch ist oder lateinisch ist, ich möchte gesegnet werden. Punkt. Und zwar heute. Rechne ich damit. Gott ist es, der segnet. Natürlich wissen wir, manchmal hängt der Haussegen schief. Und dann ist es wieder meine Entscheidung, sage, Herr, du kannst aus einem schiefen Haussegen ein wunderbares Werk vollenden. Du kannst es gerade biegen. Selbst alte Balken, die nicht mehr zu biegen sind. Und ich rechne heute damit, dass du mit mir alten Holz, dass du da wieder was Neues wachsen lässt. Nicht um meinetwillen, sondern um andere damit zu segnen. Das finde ich fantastisch. Also Gott ist es, der segnet. Er selbst segnet dich. Und er gebraucht dich und mich dafür. In unserer Schwachheit verändert er seine wunderbare Herrlichkeit. Und deswegen dürfen wir uns ganz locker einfach sagen, ich wünsche dir was Gutes. Und dann lässt sich vom Heiligen Geist leiten, um das Gute vielleicht noch zu konkretisieren. Was soll für dich das Gute sein, was ich über dir ausspreche? Wie hat Gott gesegnet? Das ist auch sehr vielfältig und sehr interessant. Das Erste kennen wir wahrscheinlich alle. Überwiegend segnet Gott den Menschen. Und das fängt schon bei der Schöpfung an, wenn er sagt, und Gott segnete sie, die Menschen, Adam, Eva, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Das ist ein reines Segnungswort. Es hat etwas mit, ich übertrage euch Verantwortung, ihr dürft an meiner Stelle die Welt beherrschen, ich übertrage es, ich mache es nicht mehr alleine, ich will, dass ihr es macht und ihr könnt es. Er segnet sie, dass sie sich multiplizieren, er segnet sie, damit es alle Menschen sehen können, die danach kommen sind. Ey, sie waren gehorsam, sie haben diesen Segen für sich in Anspruch genommen. Dann sehen wir aber auch, dass er einen Tag segnet. Also es hat jetzt nichts Menschliches zu tun, aber er segnet den siebten Tag. Und damit den Biorhythmus zwischen Pause und Arbeit. Und jetzt liegt es an dir, dass du sagst, diesen Segen nehme ich. Also halte ich den Schabbat ein, weil er für mich ist, ein Geschenk Gottes. Ich habe es ja erst vor kurzem gesagt, oder? In Mutterstadt war nicht jeder dabei. Also der Mensch wird erschaffen am 6. Tag und er bekommt am 7. Tag schon eine Pause geschenkt. Schon einen freien Tag. Er ist nicht geschaffen worden, um zu arbeiten. Er ist geschaffen worden, um das Schöne in der Schöpfung zu genießen und dieses Gute auf sich wirken zu lassen. Aber es ist deine Entscheidung, ob du diesen Tag zumüllst mit Arbeit, dann verschließt du dich diesem Segen, den Gott mit dem Tag sich gedacht hat. Gott segnet die Tiere. Oh, die gehören auch mit dazu. Markus Evangelium, alle Kreatur, sollen wir das Evangelium bringen. Kreatur ist das Wort Menschen und Tieren. Wow, da verstehen wir manchen alten Kirchenvater, warum er auch den Tieren gepredigt hat. Der gute Umgang mit Tieren ist ein Ausdruck des Segens Gottes, der uns gegeben ist. Die liebevolle Art mit Tieren. Kann natürlich sehr weit gehen. Wenn die Mücken alle reinkommt, wünsche ich euch guten Erfolg dabei, diese Tiere zu segnen und sie nicht totzuschlagen. Aber wir sehen hier zum Beispiel in 2. Mose 23, 25, und ihr sollt den Herrn, euren Gott, dienen, so wird er dein Brot und dein Wasser segnen. Also jetzt ist Brot und Wasser, das er segnet, wenn man es wörtlich nimmt. Und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen. Was für ein fantastisches Wort. Gell? Brot und Wasser heißt, ich werde euch versorgen. Ihr werdet ausreichend zu essen, ausreichend zu trinken haben. Also das, was wir grundsätzlich für unser Leben brauchen, was unsere Grundbedürfnisse sind, wird mit Brot und Wasser gleichgesetzt. Und ihr werdet es bekommen. Und als i-Tüpfchen noch darauf, alles, was euer Leben zerstört, belastet, krank macht, ich werde euch davon heilen. Das ist Gottes großzügige Art, wie er segnet. Und ich sage einfach dazu, danke Gott, dass du so bist. Jetzt verstehe ich, wenn es heißt, dass deine Güte mir nachjagt. Und ich staune darüber und möchte es lernen, sie dankbar anzunehmen. Wenn wir alles mal durchlesen bei der Bibel, finde ich drei große Bereiche, die den Segen Gottes betreffen. Der erste Bereich, und das ist Gott am allerwichtigsten, der Bereich der Familie. Also die Beziehung, die wir leben, die wir miteinander teilen. Das soll gesegnet sein und nicht überschattet sein von all dem Chaos, was auch da ist. Gott will, dass unsere Beziehungen gut gelingen. So dass wir dankbar über unsere Familie sind, dass wir dankbar sind für unsere Nachbarschaft sind, dankbar für unsere Arbeitskollegen, weil er uns als Familien segnet. Das zweite ist, jetzt wird manch einer hellrig, er segnet unseren Besitz. Und jetzt sagt er, oh, jetzt kommt das Wohlstandsevangelium. Aber bitte lest die Bibel. Immer wieder betont das Gott. Also wir können nicht sagen, ihm ist das egal, ob wir Geld haben oder nicht. Er sagt, er wird uns alles schenken, wenn wir zuerst nach ihm unser Leben ausrichten. Alle schenken, was wir zum Leben brauchen. Also er segnet auch unseren Besitz, also unsere Arbeit, unseren Verdienst. Das will er segnen. Und damit segnet er die Zukunft. Ich habe Gedanken für die Zukunft von euch, voller Hoffnung. Ich werde euch mit meinen Augen leiten. Da liegt ein Weg vor mir. Also er will unsere Zukunft segnen, sodass wir nicht voller Angst sein müssen. Nicht sagen müssen, es wird alles schlimmer, alles schlechter. Nein, wir sagen, ey, Gott segnet uns und für uns wird es besser. Und wisst ihr, was wir damit sind? Leuchtturm für die Menschen. Und wir werden ein sicherer Hafen für sie. Warum? Weil er uns als Familie, auch als Gemeinde segnet. Weil er uns hilft, dass wir andere versorgen können. Denn Besitz ist immer dafür da, dass wir es teilen und er hat eine wunderbare Zukunft für uns. Das darf ich für mich persönlich in Anspruch nehmen, das nehme ich für uns als Gemeinde in Anspruch, das nehme ich für unsere ganze Region in Anspruch. Das ist Gottes Plan mit seinem Segnen. Zwei Wege sind es nun, wie ich Anteil bekomme an diesem Segen Gottes. Und diese zwei Wege, die stehen zunächst einmal deckungsgleich gegenüber, alter, neuer Bund, könnte man auch sagen. Sie haben beide noch bis heute eine gleiche Gewichtung, also Bedeutung und Wichtigkeit. Das eine ist unsere Verantwortung und das andere ist wieder ähnlich mehr bei Gott. Da können wir nichts, wenig zu beitragen. Und ich bitte, dass wir das aufmerksam zuhören, weil es vielleicht auch missverstanden wird. Lebe nach dem Willen Gottes ist das Erste. Und vielleicht habt ihr es schon verstanden. Gott will uns segnen in unserer Familie. Wenn wir aber sagen, nee, bei meinem Vater und meiner Mutter mache ich es nicht. Die haben mir nichts Gutes gegeben. Da habe ich Missbrauch erlebt. Da habe ich Einsamkeit erlebt. Der Papa war nie da. Also werde ich ihn nicht ehren. Dann bekomme ich daran keinen Anteil. Warum? Weil ich mich entschieden habe, was in Kapitel 29 auch kommt, ich habe mich entschieden, an dem schlechten, negativen, an dem Fluch festzuhalten, den ich empfangen habe. Mit dem Ergebnis, es geht mir in meinem Innersten ganz und gar nicht gut. Aber hören wir mal auf diesen Text. Und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, genau gehorchst, dass du darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle, dann wird der Herr, dein Gott, dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen. Also wieder, über alle Nationen, diese Perspektive bleibt erhalten, stellen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme deines Herrn gehorchst. Wenn wir das lesen, könnten wir meinen, jetzt kommt der Gegensatz, Gott ist es, der segnet. Jetzt könnten wir meinen, es liegt allein in meiner Macht, den Segen Gottes über mein Leben auszulösen. Also ich soll nach dem Willen Gottes leben. Das heißt, ich achte darauf, dass ich seinen Prinzipien, seinen guten Gedanken, was er zum Leben geäußert, dass ich mich daran halte. Höre ich auf Gott, dann bekomme ich seinen Segen. Höre ich nicht auf ihn, lebe ich im Grunde genommen im Dunkeln. Lebe ich in einem Bereich, wo der Segen Gottes nicht hingelangen kann? Fragezeichen. Aber zunächst einmal entscheidest du selbst darüber. Das ist eine logische Konsequenz. Bleiben wir nochmal bei dem Bild, Ehre Vater und Mutter. Jetzt sagst du vielleicht, muss mal gucken, ob ich, ja, ich habe eine Folie dazu. Jetzt sagst du vielleicht, ja, ich gebe grundsätzlich recht, aber es gilt nicht für meine Eltern. Kennst du nicht solche Gedanken, aber vielleicht ist es doch da. Weil du sagst dann, mein Vater hat mich nie unterstützt. Er war nicht da. Er war gewalttätig. Er hat die Mutter verprügelt. Und ich habe das alles mit ansehen müssen. Das hat mich so hilfreich gemacht. Also das gilt nicht für meinen Vater. Also es gibt einen guten Grund, so zu denken. Aber Gott hat ganz einfach schlicht gesagt, ehre Vater, Mutter. Und es steht nicht, ehre deinen guten Vater. Steht er eben nicht. Also ist es jetzt deine Entscheidung, hältst du an dem destruktiven und massiven Negativen, das du erlebt hast, feste und sagst, das soll mich bestimmen? Oder entdeckst du, der Segen Gottes liegt daran, dass ich mich nicht gefangen halte und nicht gefangen nehmen lasse, sondern dass ich loslasse und ich ehre meinen schlechten Vater und segne ihn, weil dadurch etwas in mir frei wird und sich löst. Nicht mein Vater bestimmt über mein Leben, es ist Gott, der den Segen in mir freisetzt. Und es ist dann nicht meine Kraft, ihn zu segnen, sondern ich tue es in meiner Beziehung zu Gott. Und so ist schon der alte Bund verstanden worden. In der Beziehung zu Gott lebe ich das. Gleiches gilt für die Mutter. Oh, meine Mutter. Nee, für die gilt das nicht. Also was die mir immer angetan hat, und anstatt sich um mich zu kümmern, gab es nie was zu essen. Sie war nicht da und sie hatte sich selber alles gekauft, aber ich habe nichts bekommen. Mein Taschengeld hat sie noch genommen und für Geld ausgegeben oder für Alkohol oder sonst etwas. Nein, ja doch, es steht da nicht, ehre deine Mutter, nicht ehre deine gute Mutter. Also es ist deine Entscheidung, ob du dich darauf einigst. Das ist das eine Mal. Das bedeutet, im Grunde kommt hier schon das Neue Testament zum Klang. Ich lebe mit dem Geist Gottes eine neue Qualität, sodass ich die Kraft habe, versöhnt zu leben. Egal, wie die Umstände waren. Aber ich werde befreit von meinem Vergangenheit, von dem Fluch, der vielleicht über Generationen schon gegeben worden ist. Aber es sind ja nur 4 Generationen, die an Fluch weitergegeben werden und 1000 Generationen an Segen. Und ich entscheide mich dafür und sage, dankbar Herr, ich betrete eine neue Linie. Ich lebe unter deinem Segen. Herr, lass dein Angesicht über mir leuchten. Dann wird alles langsam in mir heller werden. Und ich bleibe nicht unter dem Schatten dessen, was ich an Missbrauch oder Negativen erlebt habe. Das ist das eine. Das zweite ist die Prämisse Gnade vor Recht. Und Gnade ist etwas, was wir nicht machen können. Sie kommt alleine von Gott. Alles hängt von Gott ab, gefällt uns nicht, weil wir selber gerne was machen möchten und für was verantwortlich sein müssen. Jetzt kommt das Gegenteil. Es ist Gnade. Gnade heißt unverdient. Also es liegt überhaupt nicht an dir. Und dann lesen wir Galater 3, Vers 12. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Also wer die Dinge tut, der wird gesegnet. Also erst kommt es auf dein Leben an und das bestätigt, dass du richtig bist. Wenn du richtig bist, segnet dich Gott. Und was kommt jetzt? Wenn ich weiß, es gibt viele Menschen, die sagen, mir ist so Schlimmes widerfahren, dann lesen wir weiter. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Jesus Christus für alles Schlechte geworden, was du jemals in deinem Leben erlebt hast. Für alle Verlassenheit, für alle Verletzungen, für alles, was dich klein gehalten hat. Er hat das ans Kreuz mitgenommen, diese Flüche. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt, so heißt es nämlich, damit der Segen Abrahams in Christus zu den Nationen komme, damit die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen wird. Der Segen Abrahams, nicht der Segen Moses. Versteht ihr, das ist was anderes. Abraham war vor dem Gesetz da und durch sein Glaube wurde er gerecht gesprochen, nicht durch sein Tun. Er hat einfach diesen Gott, den er bisher nicht gekannt hat, vertraut und er hat das getan, was dieser Gott gesagt hat. Er ist gegangen, er hat sein Vaterhaus verlassen, er hat nicht alles getan. Verlasse deine Verwandtschaft, er nimmt den Lot mit. Das war Verwandtschaft. Aber er ist mit diesem Gott unterwegs gewesen. Wir haben Anteil an Abrahams Segen. In Abraham sollen alle Menschen der Welt gesegnet werden. Und heute dürfen wir sagen, wow, ich gehöre mit dazu. Warum? Weil Gnade über mein Leben bestimmt. Gnade vor Recht. Also beides hat eine Gültigkeit. Das Gesetz und die Gnade. Das Gesetz ist meines Erachtens, das ist etwas, was immer bindet und klein hält. Die Gnade ist es, die uns befreit, die uns auf einen neuen Level stellt. Das Gesetz sagt dir permanent, du hast keinen Segen verdient, werde erst besser. Und die Gnade sagt heute zu diesem Gottesdienst, komm, stelle dich unter den Segenstrom, lass dich segnen. Das Gesetz sagt, du willst andere segnen? Ha, lebe erst mal selbst danach, was du über andere ausgesprochen hast. Erst dann wird Gott dein Gebet erhören. Doch die Gnade sagt, hallo, es ist alles bezahlt. Es ist alles erledigt. Alles vorbereitet. Heute ist ein Tag des Heils. Lass dich von Gott gebrauchen. Stelle dich unter den Segenstrom und sei du selbst sein Segenstrom für jemand anders. Und dann wirst du es erleben, das Gesetz bindet, aber die Gnade befreit. Und dann kommt das, was ich denke, was die richtige Reihenfolge ist. Erst die Gnade oben drüber, dann das Gesetz. Die Gnade befreit und wir leben nach dem, was Gott als gut bezeichnet hat. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Wir lassen uns von der Liebe Gottes überwältigen. Wir lassen uns von ihm Glauben schenken. Wir lassen unser Herz mit Hoffnung, unser Geist mit Hoffnung erfüllen. Wir lassen uns mit seiner Gnade beschenken. Und daraus resultiert, ey, ich halte das, was du als gutes Leben bezeichnet hast. Ich lebe danach. So in deiner Kraft, mit deinen Möglichkeiten. Amen.